Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Podcast für Umsatz plus und Arbeitskultur in der Friseurbranche. Ich teile hier bewährte und neue Methoden für Geschäftsführer, Führungskräfte und Teams in filialisierten Friseurunternehmen. Schön, dass du reinhörst. Die größte Herausforderung in unserer Friseurbranche aktuell, die Mitarbeitersituation. Mitarbeitermangel, Mitarbeiterverluste. Wohin man schaut. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Denn es gibt Unternehmen, die stechen hervor. Da gibt es Bewerbungen, die laufen und das, obwohl nicht mal Stellenausschreibungen gemacht wurden. Aber es interessieren sich Friseure für diese Unternehmen. Jetzt könnte man sagen, ja, die bezahlen mehr. Nein. Oder ja, die haben die schöneren Salons. Nicht unbedingt. Oder die haben besseren Dienstleistungsangebot? Selbst das höchst vergleichbar. Der große Unterschied, den ich sehe, ist die Arbeitskultur. Das ist das, wie der Friseur sich in seinem neuen Arbeitsbetätigungsfeld entwickeln, ausleben, einbringen kann. Diese Podcast-Episode heute geht diesem Phänomen auf den Grund. Und diesmal nicht mit meinem geschätzten Freund und Partner in der Arbeitskultur Michael Junge, sondern mit Jakob Ledermann. Jakob Ledermann ist Unternehmensberater, Unternehmensbegleiter für alle Branchen im Rahmen der Philoneos Agentur und bringt uns heute ganz, ganz viel Wissen dazu mit, wie man eine attraktive Arbeitgebermarke wird. Wir werden über Haltung sprechen, über Co-Kreation. Wir werden darüber auch kritisch hinterleuchten. Kritisch hinterleuchten, was neue Arbeitskultur auch nicht ist. Und wir geben wirklich methodisch sinnvolle Hinweise, wie man das ganze Thema mal angehen kann und was es braucht, um wirklich eine Arbeitskultur so zu kreieren, dass die Mitarbeiter auch wirklich anzieht, also Mitarbeitermagnetismus auslöst. Co-Kreation, das Wort habe ich gerade schon genannt und deshalb gibt es auch in dieser Podcast-Episode ein erstes Mal. Und zwar ein erstes Mal, wo ich auch co-kreativ mich nochmal ganz klar nach außen zeige, denn ich habe einem jungen Unternehmen, Friseurscout, gleich die Möglichkeit gegeben, ein paar Worte an euch zu richten, ein Produkt vorzustellen. Das ist keine klassische Werbung, weil ich dafür nichts bekomme, sondern ich glaube einfach, dass ich diesem jungen Startup-Unternehmen mit meiner Reichweite auch mal eine Fläche geben kann, um sich zu zeigen, denn sie tun etwas für die Friseurbranche, was sicherlich nützlich sein kann, aber nur dann, wenn viele Menschen mitmachen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Freude beim Spot von Friseurscout. Und dann natürlich viel Freude bei dieser Episode. Und noch in eigener Sache, bitte verteilt diese Podcast-Episoden, die euch gefallen, die euch weiterbringen. Abonniert gern die Kanäle, egal wo ihr das Ganze gerade hört, das bringt mich weiter. Und gebt mir gern auch Kommentare rein oder Feedback, Wünsche, wenn ihr mit mir in Austausch treten wollt, findet ihr mich unter friseurfreund.biz im Internet. Und jetzt viel Freude bei dieser Episode.
Hey, lieber Hörer des Friseurfreund-Podcasts, hast du schon von Friseurscout gehört? Die neue App erleichtert es Menschen, einen geeigneten Friseur zu finden. Sei es, weil sie sich in der Umgebung nicht gut auskennen oder auf der Suche nach einem neuen Stammfriseur sind. Zuerst wählen Kunden ihren Standort und ihren gewünschten Haarschnitt aus. So zum Beispiel Balayage oder Babylights. Wenn du hier als Friseur in den Ergebnissen auftauchen und somit von neuen Kunden gefunden werden möchtest, kannst du dich jetzt kostenlos registrieren. Du kannst sogar Beiträge von tollen Haarschnitten und Frisuren hochladen, um den Kunden einen besseren Eindruck deiner Arbeit zu vermitteln. Du kannst mit Kunden per Chat kommunizieren und deine Kunden können dir detaillierte Terminanfragen schicken. Erstell dir in nur 2 Minuten deinen eigenen Account als Friseur oder Friseursalon und entdecke die Vorteile von Friseurscout.
Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, in dieser Podcast-Episode heute geht es an mein Herzensthema ran, an das Thema Arbeitskultur. Und mir ist ein Mensch ins Leben gespült worden, Jakob Ledermann, von dem ich von dem Vortrag hörte. Dann habe ich gehört, dass er schon bei einem Kunden, oder bei einem Kunden stimmt nicht, bei einem Friseur, bekannten Friseurunternehmen schon da war und mir dort Gespräche geführt hat. Und dann habe ich gedacht, das klingt interessant. und passt vor allem als Thema, was er macht, nämlich Employer Branding, also Arbeitgebermarken gestalten, passt halt gerade aktuell sehr, sehr gut in unsere Branche. Denn, wissen wir alle, die mir regelmäßig zuhören oder zuschauen, wir haben eine Mitarbeitersituation in der Friseurbranche. Wir haben Probleme, die wir haben, zu halten. Wir haben vor allem Probleme, neue zu gewinnen. Wir haben eine Berufskultur irgendwie oder einen Ruf unseres Berufs, der nicht vom großen Geld schreit, ne? Also wir sind da auch irgendwie etwas abgehangen in der Attraktivität unseres Berufsstandes. Und es wird immer wichtiger, attraktiv zu sein als Arbeitgeber für Friseure. Und noch dazu wird der Friseurmarkt ja immer kleiner wird. Also die Menschen, die bei uns arbeiten, es werden immer weniger. Ich hatte jetzt eine Geschichte, ja, Berliner Umland, da sind jetzt die Berufsschulen mehr oder weniger geschlossen worden. Und die eine Schule, die für viele, viele Landkreise zuständig ist, besteht noch aus 7 Berufsschülern. Also wo man wirklich sagen muss, holla die Waldfee. Ne? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und dann kommt natürlich ganz schnell auch dieser Gedanke, wie wird man attraktiv als Arbeitgeber? Dann haben wir vor, auch so in der Corona-Zeit, den Begriff New Work alle gehört und haben so gedacht, ja, wir wollen neu arbeiten. Und dann haben wir angefangen, Obstkörbe zu verteilen und Kickertische irgendwo hinzustellen, nur um irgendwie attraktiv zu werden. Und genau darum soll es heute gehen. Wie muss denn ein Arbeitgeber oder eine Arbeitskultur sein, um wirklich attraktiv zu sein? Wie trage ich es nach draußen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich attraktiv bin für meine zukünftigen Arbeitgeber, aber vor allem auch für die ich gerade habe? Und dazu habe ich eben Jakob Ledermann heute im Gespräch und freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jakob.
Hallo, freut mich sehr, da zu sein.
Voll schön. Also, nach unserem ersten Telefonkontakt, Jakob, habe ich gedacht, das wird gut. Ne? Das sind so Podcast-Gäste, wo man weiß, der Podcast kann eventuell auch 2 Stunden gehen. Ich versuche es aber heute wieder in einer Stunde zu schaffen. Ne? Wir haben gerade schon, Jakob, fast 20 Minuten uns im Vorgespräch verquatscht. Also Konzentration dann bitte. Ne? Fokussieren. Genau. Und die Frage beginnt, oder die Podcast-Episoden beginnen bei mir mit der Frage, welche Qualität wollen wir denn in unser Gespräch heute reingeben? Jakob, was bringst du heute mit? Was möchtest du als Qualität reingeben?
Ich glaube, das Coolste, was ich heute mit reingeben will, ich will aus meiner Erfahrung sprechen, aus meiner Erfahrung mit verschiedenen Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen. Das heißt tatsächlich da auch einfach die Branchenunabhängigkeit mit reinbringen. Was funktioniert denn eigentlich überall? Ja? Also vom Reifenhandel über Verkehrsbetriebe, Freizeitparks, die ich schon begleiten durfte auf diesem Weg zur Arbeitgeberattraktivität. Und Branchenunabhängigkeit und vor allem auch die Praxisnähe. Ja? Weg von den Theoriebüchern mal hin zu, was funktioniert denn eigentlich wirklich? Was haben wir schon ausprobiert? Das ist vielleicht auch in die Hose gegangen, aber was kann ich weiterempfehlen?
Sehr, sehr gut. Dankeschön, das bringst du rein. Und ich bringe rein, habe ich vielleicht gerade schon angesprochen, so dieses Thema auch kritisch hinterfragen, weil für mich ist Arbeitskultur ganz häufig auch so eine Maske oder ein Schein, den sich Unternehmen so auflegen, über die gesprochen wird, aber die nicht gelebt wird und die eigentlich mehr für Enttäuschung sorgt, als wie wirklich für Energie, Dynamik oder auch Initiativen in Unternehmen. Das bringe ich rein. Jakob, zu dir. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie ging es bei dir heute los und wo bist du?
Gut in den Tag gestartet. Ein bisschen müde aufgewacht, aber relativ schnell auf Turm gekommen. Mich sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen. Sonst einen relativ entspannten Morgen gemacht. Und ich bin gerade hier in München. Ich lebe in München und bin gerade zu Hause.
Bist gerade zu Hause, sehr gut. Ja. Geile, schöne neue Arbeitswelt, oder? Dass das alles funktioniert. Also ich bin ja auch hier in meinem Homeoffice. Und genieße das immer sehr, tatsächlich so flexibel zu sein. Klar, für einen Friseur eher schwierig. Ne? Wo kann man da Homeoffice machen? Da müssen wir sehr kreativ werden. Aber für uns ist das gut und ich mag das selber auch sehr. Was machst du beruflich, Jakob? Klär uns mal auf.
Also meinen Großteil meiner Zeit verbringe ich bei Philoneos, mit Philoneos. Philoneos ist eine Beratung aus München. Wir haben vor allem Familienunternehmen begleitet, sind auch immer noch sehr stark an Familienunternehmen dran, begleiten aber mittlerweile eigentlich fast alle Unternehmen. Und was ist unser Fokus, was sind unsere Themen? Im Prinzip kann man das Ganze unter Transformation stellen. Das heißt, wir begleiten Unternehmen dabei, nachhaltig zukunftsfähig zu werden. Und das vor allem in 2 Themen. Das eine ist das Thema Innovation und das andere ist das Thema Arbeitgeberattraktivität, das heißt Arbeitgebermarken. Und ja, was mache ich sonst noch? Bin vielseitig interessiert, schaue mich immer nach den neuesten Trends, nach den neuesten Produkten um. Machen bei Philoneos auch oft mit Kunden gemeinsam dann, ich nenne das Venture Building, ja, also tatsächlich irgendwie neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Produkte auch entwickeln. Und habe das große Glück, über die Themen, die mich begeistern, auch sprechen zu dürfen. Das heißt, bin unterwegs und versuche andere Leute genauso von der Zukunft zu begeistern, wie ich von der Zukunft begeistert bin, in Keynotes zu den Themen eben Innovation, Trends, was ist neu auf dieser Welt, was kommt auch auf uns zu, wie können wir uns vor allem auch auf dieses Neue, auf die Zukunft einstellen, was sind vielleicht auch so Bewältigungsmechanismen, die man als einzelne Person, aber auch tatsächlich als großes Unternehmen dann eingehen kann. Und auf der anderen Seite eben mein großes Herzensthema Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgebermarken. Wie stellt man sich als gute Arbeitgebermarke auf? Was will vor allem auch die neue Generation, Generation Z, Generation Alpha, die ja auch demnächst dann auf den Arbeitsmarkt kommt? Was wollen die eigentlich und wie können wir uns als Unternehmen darauf einstellen oder Sie sich als Unternehmen, ihr euch als Unternehmen darauf einstellen? Was könnt ihr tatsächlich auch mit diesem Buzzword New Work anfangen? Ne? Also wie führt man das Ganze in die Praxis? Wie baut man eine gute praxisnahe Arbeitgebermarke auf?
Toll, spannend, also großes Feld. Erklär mir kurz, wie bist du da hingekommen, wo du da heute stehst, weil du bist ja noch relativ jung.
Boah, wie bin ich da hingekommen? Ich glaube, ja, irgendwie seit immer schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine schlägt für alles, was neu ist. Neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, neue Trends, alles, was irgendwie noch nicht so ganz da ist. Und ich habe so, mein Herz brennt dafür, das irgendwie greifbar zu machen. Also sich wirklich mit der Zukunft zu beschäftigen und zu sagen, wie kann ich irgendwie diese Zukunftsmusik heute schon greifbar machen? Gibt es da Konzepte, die du irgendwie machen kannst? Kannst du das in ein Produkt überführen? Kannst du ein Geschäftsmodell draus machen? Kannst du da eine Maßnahme einführen in Arbeitgeberattraktivität, in deine Arbeitgebermarke, um dieses Neue, was vielleicht gerade so am Kommen ist, dann massentauglich zu machen? Und das zweite Herz, das sich auch schon immer in mir schlägt, ist, ich sage immer salopp, es schlägt für sexy Marken. Und da ist natürlich sexy Kundenmarken, die begeistern total, vor allem wenn es B2C-Marken sind, die wirklich alles richtig machen. Aber was mich noch ein Stückchen mehr begeistert, sind sexy Arbeitgebermarken. Sexy Arbeitgebermarken, da wo die Leute sagen, nicht um Gottes Willen am Sonntagabend, um Gottes Willen, morgen ist Montag, sondern die sagen, hey geil, morgen ist Montag, ich habe eine tolle neue Woche vor mir. Und am Freitag dürfen sie trotzdem sagen, ja, es ist Freitag und morgen ist Wochenende. Aber mir geht es vor allem darum, dass sie am Sonntagabend nicht sagen, oh, ich habe Bauchschmerzen, weil morgen ist schon wieder Arbeit und ich muss arbeiten, sondern im Sinne, dass sie arbeiten, ja, wollen eigentlich und sagen, hey, da wo ich zur Arbeit gehe, das ist cool, das taugt mir genauso wie meine Freizeit. Und das ist so ein bisschen ein Zielbild, was mich auch antreibt. Und ja, ich glaube, die zwei Herzen motivieren sich durch konstante intrinsische Neugier bei mir, immer auf der Suche nach der Zukunft. Und das war, glaube ich, mein Motivator, um dorthin zu kommen, wo ich dann heute schon stehe. Bin gespannt, was die Zukunft noch alles bringt.
Ganz toll, auch was du gerade sagst, mit dieser, dass Menschen sich Sonntagabend nicht vor Montag fürchten, ne,
Ja.
sondern dieses, es gibt diese schreckliche Realität in den deutschen Radiosendern, in den Morningshows. Montag früh, nur noch 5 Tage bis zum Wochenende. Und ich denke so, boah, Leute, das ist alles eure Lebenszeit, die ihr euch gerade wegwünscht, ne, damit das möglichst schnell rum ist. Das kann doch nicht die Idee von Leben sein. Also mach doch jeden Tag so etwas oder versuch es zu schaffen, dass der Tag, den du gerade leben durftest, von diesen wenigen Tagen, die man ja nur hat, ich habe es ja nie gezählt, müsste man mal kurz rechnen, dass die schön sind. Ne? Also das finde ich einen sehr schönen Antrieb. Ja.
Total. Und wenn man sich das mal überlegt, ich meine, einen Großteil unserer Wachzeit verbringen wir einfach auf Arbeit. Ja? Und das ein Großteil unseres Lebens. Das heißt, wenn man, ich sage, relativ spät ins Berufsleben losstartet, hat man immer noch 45 Jahre, die man arbeiten muss. Je jünger die Generation, desto länger wahrscheinlich. Ja? Ich meine,
Richtig.
Arbeitnehmermangel kennen wir alle. Wir müssen alle länger arbeiten. Rentenalter wird wahrscheinlich dann irgendwie auch steigen in den folgenden Generationen. Und wenn man das Ganze wirklich durchzieht, sein Leben lang, 45 Jahre, alle Wochen im Jahr und sagt, ich freue mich einfach nur aufs Wochenende, das kann nicht die Lösung sein.
Nee, genau, da bin ich bei dir. Finde ich gut. Der Fridtjof Bergmann, so dieser Begründer von der New Work, die ja natürlich ein Begriff und alle anderen hier im Podcast haben es meist auch schon vorher von mir gehört, hat mal gesagt, es muss doch möglich sein, dass Arbeit stärkt und nicht schwächt, sinngemäß, und dass Arbeit nicht als milde Krankheit empfunden wird. die man halt so durchhält, ne? Sondern eben als etwas, was einen beflügelt, entwickelt und in seiner Menschlichkeit bestenfalls auch weiterentwickelt. Nochmal das Wort. Ne? Hast du studiert oder was hast du für eine Grundbildung?
Ich habe studiert. Ich habe an der LMU ganz klassisch BWL studiert.
Naja.
War aber bei mir keine Notlösung. Sonst sagt man ja immer, naja, ich weiß nicht, was ich studieren soll. Komm, ich studiere mal BWL. Nee, es war eine bewusste Entscheidung, weil ich eben genau diese zwei Herzen, die ich schon hatte, immer hatte. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich mich am besten irgendwie drauf vorbereiten? Okay. Machen wir ganz klassisches BWL.
Für BWL muss man sich nicht schämen, Jakob.
Ja, ich weiß, aber ich will es mal dazu sagen, weil sonst kommt ja der saloppe Spruch, hast nicht gewusst, was
du. Ja, genau.
Also, nee, und da an der LMU bin relativ fix die Zahlen losgeworden, bin ich der Zahlenmensch, habe mich dann auf Strategie, Marketing und strategische Organisation spezialisiert. Das sind die Treiber, sage ich mal, die meine zwei Herzen am besten dann in die Praxis überführen lassen. Die Treiber von Innovation und Arbeitgeberattraktivität.
Toll. Klingt total gut. Und die große Frage, was treibt dich an, hast du nebenbei auch schon beantwortet. Das freut mich immer sehr, wenn Menschen so mit so einem Elan dabei sind und, wenn du schon sagst, intrinsisch motiviert. Ne? Mhm. Ich versuche mal, den Übergang zu schaffen. Wir sind ja hier heute im Friseurfreund.biz Podcast, damit sehr in der Friseurbranche. Du hast Erfahrung aus vielen anderen Branchen, ne? Das finde ich super. Also da finde ich es auch ganz toll, dass ich dich heute als Gast gewinnen konnte. Gekommen ist das ja alles, weil du einen Vortrag auch gemacht hast bei Wella, glaube ich. War das so?
Der Max hat einen Vortrag bei Wella gemacht. Max Lude, genau. Der Geschäftsführer von Philoneos, auch guter Freund von mir. Und so sind wir so ein bisschen in die Friseurbranche gerutscht. Ich hatte dann auch einen Vortrag bei Trio.
Ja, genau. So rum war's. Ja, sehr gut. Trio, das kennen die meisten in der Friseurwelt. Die sind recht bekannt. Und Frank Freier. Und Frank Freier war ja auch im Podcast. Könnt ihr mal, vor 2-3 Episoden oder so, hatte ich ihn hochgeladen. Genau, also da hast du auch einen Bezug zu. Hilf mir ganz kurz, was sind sonst so die Branchen, wo du dich mit rumtreibst? Wenn du das...
Ganz breit. Vorher schon gesagt, irgendwie ein Reifenhandel über Freizeitbranche, Verkehrsbranche, wir haben auch mal Unterwäschehersteller begleitet, ein Skigebiet, Hotel Sacher, beziehungsweise die Sacher-Gruppe. Also ihr merkt schon, bunter
Blumenstrauß.
Ja, genau. Bunter Blumenstrauß. Hm. Was mich vor allem motiviert, sind Branchen, die nicht einfach zu lösen sind. Wo man nicht die klassischen White-Collar-Berufe hat und sagt, hier, ihr habt Homeoffice und übrigens auch unbegrenzte Urlaubstage, sondern wo man sagt, boah, ich muss ein bisschen um die Ecke denken, ne, um New Work Einzug zu geben in meinem Unternehmen oder auch zu sagen, hey, pass auf, Homeoffice funktioniert bei uns nicht und ich kann nicht jedem jetzt einfach unbegrenzte Urlaubstage geben, sondern da einfach zu sagen, okay, man muss irgendwie zweimal um die Ecke denken, um zu einer coolen Lösung zu kommen. Sowas fasziniert mich und da bin ich unglaublich gerne in solchen Branchen.
Willkommen in der Friseurbranche.
Ich bin angekommen.
Ja, bist angekommen. Also, weil du das gerade sagst, diese White Collar, ne? Also diese, vielleicht, weil das ist bei uns nicht so eine Begriff.
Bürojobs.
Genau, Bürojobs versus Blue Collar, ne, sagt man immer, was praktisch so diese handwerklichen Tätigkeiten sind oder Industrietätigkeiten. Und in der Friseurbranche ist es so, das sind ganz viele Menschen aus purem Idealismus am Start. Also wenn ich Friseure frage, bist du freiwillig Friseur geworden, dann heben 95% der Anwesenden immer die Hand. Die wollten das. Ne? Und gleichzeitig ist die Friseurbranche eine Branche, die zumindest aus meiner Sicht durchzogen ist von freudehemmenden Zwängen. Also wenn du so aus Überzeugung etwas tust, für Menschen da sein willst als Friseur, für Haare da sein willst, kreativ sein willst, und dann rutschst du aus Versehen in so industrielle Strukturen. So, Öffnungszeiten, Urlaubsvorgaben, Urlaubssperren, relativ wenig Geld, Dienstleistungsdruck, mehr Umsatz machen, schneller arbeiten. Das ist praktisch, also das clasht, das ist das Logischste von der Welt. Und mich wundert es auch nicht, dass wir so wenig Mitarbeiter haben, bin ich ganz ehrlich. Ne? noch dazu, wo ich Friseur war. Und das finde ich gerade schön, dass du sagst, dich interessieren Branchen, wo es eben nicht so einfach ist. Ne? Weil wir haben vor uns ganz zum Intro, habe ich ja gesagt, ja, ich genieße mein Homeoffice. Gleichzeitig weiß ich, dass das für Friseure eben nur schlecht geht. Oder man muss sehr kreativ sein. Wie ist denn das für dich, New Work oder Arbeitskultur? Was sagst denn du überhaupt? Sagst du New Work? Sagst du Arbeitskultur? wenn wir jetzt mal nicht auf dieses Employer Branding gehen, wie siehst denn du das? Was ist denn so dein Wording?
Arbeitskultur, sage ich schon. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass New Work einfach ein total aufgeladenes Buzzword ist. Mhm. Oh, das ist ungefähr so, wie wir alle sagen, oh, wir müssen unseren Purpose finden.
Ja, auch schön,
ja. Ich sage, okay, da kommt's mir hoch, wenn ich sage, Purpose finden.
Ja, genau.
Ich finde das wahnsinnig schwierig. Und vor allem das Thema mit solchen Buzzwords ist, jede Person stellt sich etwas anderes unter solchen Buzzwords. Mm. Ja, also da gibt's schwarz und weiß und alle Graustufen dazwischen. Mm. Und wenn man sich dann unterhält über New Work, definiert das die eine Person so und die andere Person so, aber man spricht eigentlich nie über das Gleiche. Mm. Ja, ist New Work jetzt der Schreibtisch am Strand oder ist New Work einfach flexible Arbeitszeiten und ich bin auch schon glücklich. Also deswegen ist New Work so ein wahnsinniges Buzzword für mich. Und deswegen, New Work verwende ich sehr spärlich tatsächlich.
Mhm. Dann lass uns heute Arbeitskultur sagen, so als Grundthema dieses Podcasts, wo natürlich die Arbeitgebermarke dann mit dazugehört. Für mich ist Arbeitskultur vor allem Tiefsinn. Mhm. Also schon, warum oder wofür mache ich das alles? Ich glaube, diese Frage sollte man sich zuallererst mal beantworten, bevor man anfängt, darüber nachzudenken, was man im Außen verändern muss. Also wo steht mein Schreibtisch, wo ist mein Arbeitsplatz und welche Öffnungszeiten habe ich? Ich glaube, so eine intrinsische Motivation oder so eine intrinsische Identifikation auch mit dem eigenen Tun, die wieder zu entdecken, das ist für mich Arbeitskultur in meinem Kontext so, ne? Mhm. Wie definierst du es? Also was gehört für dich zur Arbeitskultur dazu?
Ich stimme dir total zu, dass es diese intrinsische Motivation ist. Ich sage auch, nur bei Purpose kriege ich das Kotzen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir alle für uns ein Warum definieren, für uns selber. Und dass vor allem auch Unternehmen ein Warum definieren. Ein Warum für das Unternehmen und ein Warum für alle Arbeitnehmenden. Weil sonst ist es irgendwie... Ich meine, warum stehst du morgens auf und gehst zur Arbeit, wenn du nicht weißt, zu was du eigentlich beiträgst? Zu welchem großen Ganzen? Was ist die Mission? Was ist die Vision vielleicht auch? Was willst du eigentlich mit deinen Kollegen und Kolleginnen schaffen?
Lass uns mal bei dem Wort beitragen bleiben, weil das sind wir jetzt gerade dieses Mission, Vision. Oh Gott, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Abschluss, Betriebswirt IHK. Mhm. Und das ist so, ist ja BWL-Sprech und Strategie, ne? Und da ist ja auch nichts falsch dran. Ja. Aber die allerwenigsten können mit Vision, Mission und die Abgrenzung ist ja schon das erste Mal schwierig, wirklich was anfangen. Das ist auch gerade in meiner Branche weit weg von den täglichen Gedanken. So. Was aber jeder denkt, ist, wie kann ich heute meinem Kunden glücklich machen?
Genau.
Das ist bei Friseuren, also zumindest ist das bei den Friseuren so, wie kriege ich das heute hin, dass die Kunden hinterher mich knuddelt. Nicht viel Geld bezahlt, das denken die wenigsten Friseure, aber dieses mich hinterher knuddelt und dankbar ist. Und da geht es ja um diesen Beitrag.
So.
Hast du ein paar Beispiele aus anderen Branchen, vielleicht als Inspiration für jetzt hier, wie sehen denn andere Menschen ihren Beitrag? Du hast von Sachergruppe gesagt, ne? Was haben die denn für einen Beitrag oder was treibt die an? Was ist denn bei denen da?
Da ist ganz viel das Gästeerlebnis. Wir haben das große Glück, der Matthias Winkler, der CEO der Sachergruppe, ist bei uns bei Philoneos auch vor 1,5-2 Jahren als Gesellschafter mit eingestiegen. Deswegen haben wir sehr viel Kontakt und haben auch sehr viel hinter die Kulissen schauen können, haben Sacher auch teilweise zum Beispiel zur Arbeitgeberattraktivität ein Stück weit begleiten können. Und er hat dann einen lustigen Schwank erzählt und ich glaube, den kann ich hier auch teilen. Da ist er sicher einfach.
Muss man nicht rausschneiden, ist gut.
Genau. es geht im Prinzip darum, mir ein tolles Gästeerlebnis zu ermöglichen. Mhm. Und das tolle Gästeerlebnis, das ermöglichen natürlich vor allem die Personen, die, ich sag mal, im Front Office sind, also vorne mit dabei sind, den Kundenkontakt haben. Ja? Rezeptionistin, Kellner, Kellnerin und so weiter. Die kriegen ja auch wirklich das Kundenerlebnis mit. Und dann gibt es zum Beispiel Tellerwäscher. Ja? Und wenn ein Tellerwäscher einfach nur Teller wäscht, dann kann er einmal als Ziel haben, natürlich irgendwie saubere Teller zu haben. Das ist jetzt nicht wirklich ein Ziel, was dich motiviert. Ja, aber wenn du es einfach weiter treibst und sagst, okay, wenn der Tellerwäscher seinen Job nicht macht, dann kann der Koch kein perfektes Essen darauf anrichten. Und dann kann der Gast nicht von einem sauberen Teller ein toll angerichtetes Essen essen. Mhm. Und damit ist das Gästeerlebnis auch futsch. Ja? Mhm. Das heißt, jeder vom Tellerwäscher über den Koch bis hin zum Kellner, diese ganze Kette, bis zum Beispiel auch das Essen, die, die die Platte, der Teller beim Kunden steht, das tragen ja alle Mitarbeitenden mit.
Mhm.
Und da ist es zum Beispiel diesen Beitrag von jedem Einzelnen in dieser Wertschöpfungskette, bis dieses tolle Gästeerlebnis ermöglicht wurde, da tragen so viele Personen bei. Und ich glaube, es ist so wichtig, diesen Personen, die da beitragen, auch immer wieder weiß zu machen, hey, ihr seid ein essentieller Bestandteil dieser Kette. Mhm. Wenn der Tellerwäscher die Teller nicht ordentlich wäscht, dann ist das ganze Gästeerlebnis
futsch. Ja, genau. Genau, weil das ist so die Frage, die viele Unternehmer in meiner Branche haben. Die Friseure arbeiten so für sich hin, die arbeiten auch für den Kunden, machen manchmal Freundschaftspreise und so Geschichten, aber so diese Verbindung ans Unternehmen ist eben nicht so ausgeprägt. So, und jetzt ja die Frage, wie kriegt man den Tellerwäscher, wie kriegt man den auch, dass der ans Unternehmen gebunden ist und eben nicht nur fürs Geld jetzt die Teller abwäscht? Wie schafft man das auch vielleicht Menschen, die man auch mal verloren hat auf dem Weg, dass sie ein wichtiger Beitrag sind, weil sie es vielleicht auch nicht mehr glauben können, weil man sie schlecht behandelt hat, aus Versehen, aus Gewohnheiten. Wie schafft man das, dass die ja wieder bei Laune sind, wieder im Beitrag sind?
Ich glaube, A und O ist einfach Wertschätzung. Wertschätzung von bis. Ja, und da gibt es ja viele Möglichkeiten und Wege, Wertschätzung auszudrücken.
Mhm.
Wertschätzung, wir alle wollen wertgeschätzt werden. Das ist einfach Basis menschlichen Daseins, würde ich sagen.
Ja.
Dahin, wo du dich wertgeschätzt fühlst.
Mhm.
Und du gehst weg da, wo du dich nicht wertgeschätzt fühlst. Das ist so in zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist so auf der Arbeit, das ist so in anderen Kontexten. Und ich glaube, das A und O ist hier Wertschätzung. Wertschätzung, dass wirklich auf einer regelmäßigen Basis einfach auch den Leuten gegeben wird. Und mein Appell ist auch immer in puncto zum Beispiel Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgebermarke für bestehende Mitarbeitende, ist Hürden, Hindernisse abbauen. Du hattest ja vorher auch schon richtig gesagt, hey, ihr Friseure, ihr habt eine wahnsinnige intrinsische Motivation. Ihr habt alle Bock auf die Arbeit, die ihr macht.
Im Grunde schon.
Genau, im Grunde schon.
Und dann gehabt, manchmal auch nur gehabt. Ne?
Ja. Und dann kommt der industrielle Zwang und der industrielle Zwang, das sind ja genau diese Hürden. Gerade was gesprochen habe. Und ich glaube, ein Großteil vom Unternehmertum ist es, für Mitarbeitende Hürden und Lästigkeiten und so weiter alles abzubauen und zu minimieren und ein möglichst positives Arbeitsumfeld zu schaffen. Da spielt Wertschätzung mit rein, da spielen Prozesse mit rein, da spielen ganz verschiedenen Abteilungen von Arbeitgeberattraktivität mit rein, ja, sei es Gehalt, sei es Benefits, sei es die Gemeinschaft, sei es die Werte, sei es irgendwie Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sei es die Fürsorge, die man nicht nur für den Mitarbeitenden, sondern auch für die Familien der Mitarbeitenden hat, sei es ein Impact, ja, diese klassische nochmal Buzzword hier, Impact, aber tatsächlich irgendwie, zu was trägt vielleicht auch das Unternehmen bei außerhalb der Unternehmensgrenzen? Haben wir irgendwie eine soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit? Tragen wir dazu irgendwie? Was ist unser Beitrag auch für Gesellschaft und Umwelt? Und diese Hürden alle abzubauen, das ist, glaube ich, die Essenz, um ein positives Arbeitserlebnis zu schaffen, diese intrinsische Motivation wirklich freien Lauf zu lassen, die ganz viele Leute ja auch wirklich mitbringen, ja, sagen, ich habe Bock da drauf. Und als beim Tellerwäscherbeispiel bleiben. Ich glaube, niemand sagt, ich will mein Leben lang Tellerwäscher sein. Aber ich will mich weiterentwickeln. Ich will gut werden in dem, was ich mache. Ich will mich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und ich glaube, da zum Beispiel auch diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu geben, das ist ein absoluter Motivator und Antreiber.
Jakob, du hast gerade eine Frage vorne weggenommen und schon beantwortet und möchte an der Stelle sagen, es ist auch genau gut so, zurückspulen. 3 Minuten und zwar auf die Frage hin, liebe Hörer, Hörerinnen, Schauerinnen, was ist eine Wertschätzung? Weil du hast das so gesagt, Menschen wollen wertgeschätzt werden und ich nehme wahr, dass die meisten Mitarbeitenden sich gar nicht wertgeschätzt fühlen, die Unternehmer aber sagen, mache ich doch. Ich sage doch immer Danke, ich lobe gelegentlich und ich bezahle doch immer Geld. So. Und das ist Wertschätzung. Und jetzt dieses Zurückspulen, jetzt sind es schon 5 Minuten, ihr Lieben, Zurückspulen, weil da war so ganz, ganz viel gerade drin, was eigentlich Wertschätzung ist, zum Beispiel auch Entwicklung. Ich sage immer, wahrhaftiges Zuhören. Also mich interessiert wirklich, was du sagst, lieber Mitarbeitende. Und ich möchte gern wissen, wie du dazu denkst, weil ich glaube, du bist kreativ, erwachsen und schlau, um hier wirklich einen wertvollen Beitrag zu leisten. Das ist zumindest Wertschätzung, wie ich sie liebe, ne? Also wie man mich wertschätzen kann, indem man mich fragt, ne? So, und meine Antwort offen hören will. So. Und diese Aspekte, also was ist Wertschätzung? Weil ich glaube, das treibt Arbeitskultur extrem an. Sehr spannend. Jakob, was ist denn für dich nicht New Work Buzzword? Was ist es nicht?
Schwierig. New Work, also ich definiere New Work auch oft als einfach schöne neue Arbeitswelt. Das heißt, brechen mit alten Mustern. Mhm. Das ist, was ich eh täglich ermutige. Leute, brecht mit alten Mustern und stellt alles, was da ist, gerne regelmäßig auch in Frage. Hat es eine Daseinsberechtigung? Hat es wirklich in der heutigen Welt noch Sinn? Wir haben in eine wahnsinnig schnell sich entwickelnde Welt, technologische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung. Die Entwicklungsabstände werden auch immer kürzer. Und deswegen ermutige ich immer jede und jeden, sowohl im privaten als auch im Arbeitsumfeld, hinterfragt Sachen. Nehmt sie nicht einfach nur an, sondern hinterfragt sie. Und deswegen glaube ich, ist es schwierig auch zu definieren, was ist New Work, neues Arbeiten, weil ich neue Arbeiten einfach als Hinterfragen des Status quo sehe, sodass wir uns einfach generell verbessern. Was nicht New Work ist und was keine Verbesserung meiner Erachtens darstellt, du hattest es im Intro schon gesagt, irgendwie, hier, Obstkörbe, Kickertisch.
Der so Kickertisch, genau.
Ja, das macht's natürlich irgendwie schön und leichter, aber das ist ja nicht New Work, das sind ja keine alten Muster, mit denen man dann irgendwie brechen kann, sondern das sind einfach so nice to haves, aber das ist doch keine Essenz der Arbeitgeberattraktivität oder Arbeitgebermarke. Ich meine, ich freue mich, wenn in meinem Büro ein Obstkorb steht und ich auch wenn ein Kickertisch da ist, weil mir Kickern einfach als Person auch wahnsinnig viel Spaß macht, ob ihr auf der Arbeit oder in der Kneipe, ist mir egal. Aber deswegen sage ich nicht, wow, top, geiler Arbeitgeber. Das ist kein Ding, wo ich sage, das muss da sein und dann bin ich da glücklich.
Genau, das sind für mich diese Außendinge, wie eben Kickertisch oder Obstkorb, so diese Pflaster, die man auf diese Verletzungen durch die alte Arbeit so draufklebt. Ne? So, ja komm, ist doch jetzt gut so. Ne? Komm, jetzt hast du Bier, nimm den Kickertisch und jetzt sind wir doch wieder lieb miteinander, oder? So, und das ist die Oberflächlichkeit, das ist so gar nicht der Tiefsinn. Ne? Okay, cool, danke dafür. Wenn wir jetzt über Arbeitskultur sprechen, du das mit vielen Unternehmen auch schon betreibst, hast du gerade alles schon mal aufgezählt. Für wen ist es denn interessant? Also wer bucht dich für sowas? Warum wirst du überhaupt angerufen, um zum Thema Arbeitskultur oder Arbeitgeberattraktivität zu beraten? Wer macht das? Für wen? Wer interessiert sich dafür?
Also ja, kann man das verallgemeinern? Ich glaube, ich drehe es um. Wer interessiert sich nicht dafür?
Sehr gut, gerne.
weil ich denke, wir als Gesellschaft, wir stecken dauerhaft als Gesellschaft, als auch als Wirtschaft, ja, alle Unternehmen, wir stecken dauerhaft in Transformationen. Digitale Transformation durch das Internet. Macht endlich diese Faxe weg. Wir gehen jetzt alle hin zum Laptop und zur E-Mail. Wir stecken in Transformationen, zum Beispiel jetzt auch durch die Pandemie, einfach beschleunigten Transformationen, ja, sei es auch die digitale Transformation oder was auch immer. Und wir stecken einfach in der Transformation der Arbeitswelt auch gerade. Die Transformation der Arbeitswelt weg von einem Arbeitgebermarkt, so wie wir ihn immer gekannt haben. Ja, man muss sich einen Job suchen und wenn man einen Job hat, kann man sich glücklich schätzen, dass man einen Job hat, hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Also dass wirklich nicht mehr die Leute sich bei Unternehmen bewerben, sondern im Prinzip die Unternehmen bei den Leuten bewerben. Ja. Und das ist motiviert durch viele Faktoren. Das ist einmal natürlich viele sagen ja immer, wir haben Fachkräftemangel. Ich würde sogar eher sagen, wir haben Arbeitskräftemangel. Allein bis 2035, glaube ich, haben wir in Deutschland 3 Millionen Arbeitskräfte zu wenig. Und das ist einfach, das sieht man wieder, dass sich der Markt umkehrt, dass sich die Unternehmen eher bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bewerben müssen. Und was das natürlich auch antreibt, ist die Mobilität, die wir einfach in einer globalisierten Welt haben, gepaart mit einer Transparenz des Marktes. Man bleibt einfach nur in seinem Umkreis und weiß, okay, bei dem Unternehmen hat mal jemand gearbeitet, den ich kenne, der hat mir erzählt, da ist es super oder was auch immer, sondern ich gehe auf Kununu oder was auch immer und habe da eine totale Informationstransparenz und kann alle Unternehmen in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt irgendwie mir angucken und sagen, was bieten die mir eigentlich? Ist das vielleicht mein Perfect Fit? Oder gehe ich zu einem Unternehmen einfach nur in meinem Umkreis, wo ich weiß, ah ja, da hat XY schon mal gearbeitet. Der hat gesagt, das ist ganz cool.
Es ist eigentlich heute wie Beziehungssuche, ne? Also genau. Wo du früher, na gut, in meinem Dorf, in meinem Stadtteil, dann nehme ich die von nebenan oder den halt.
Ja.
Und heute bist du halt über ja, Suchkreisoptimierung, keine Ahnung, kannst du in 200 Kilometer deutschlandweit dich per Bumble oder Tinder halt da durch die Gegend kontakten, ne? Und hast dann eine Möglichkeit und suchst ja immer, das fand ich gerade sehr schönes Bild, den Perfect Fit. Ne? Also, dass es einfach gut passt, dass es zu meinem Leben passt, zu meiner Intention, zu meiner Motivation. Okay, trotzdem, dich rufen praktisch die Unternehmer an. Also, und sagen, hey, wir müssen mal was machen. Und was treibt die an? Also, die suchen schon nach Arbeitgebermagnetismus, Arbeitnehmermagnetismus, oder?
Arbeitnehmermagnetismus, ja. Mhm. Also, ich glaube, jeder Unternehmer hat Schwierigkeiten, Leute zu finden. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Es ist nicht mehr einfach, Leute zu finden. Und dann einfach Leute zu finden, die dann auch auf Unternehmensseite irgendwie ein Perfect Fit sind. Da ist es ja, in der Beziehung gibt es zwei Seiten, die irgendwie ein Perfect Fit sein sollen. Das heißt, das ist oft ein Treiber, sage ich mal, neue Arbeitskräfte, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen auch zu finden. Mhm. Ich komme dann immer rein und sage, vielleicht ist unser erster Fokus gar nicht mehr, dass wir uns darauf fokussieren, neue Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu gewinnen und tatsächlich eine Outreach-Strategie, also tatsächlich die Suchstrategie und so weiter oder die Arbeitgebermarke nach außen zu bauen. Das sind für mich die letzten 10% der Strecke, sondern dass wir uns im ersten Schritt immer auf die Arbeitgebermarke, wie sie innen existiert, für bestehende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fokussieren und dann auf eine sehr starke Arbeitgebermarke, die man einfach schon für die bestehenden Leute, die in dem Unternehmen sind, gebaut haben, dass wir die dann ausrollen. Aber ich würde sagen, ja, der größte Treiber ist, fuck, ich finde keine Leute mehr.
Ja, fuck. Ja, sehr gut. Ah, genau. Wie kriege ich das alles hin? Ne? Wie kriege ich das noch? Jakob, war gerade schön, dass du sagst, erstmal binden. Also erstmal die man ja eh hat. Das schließt sich dann in der Arbeitskultur später noch eine Frage an, wie bewegt man denn die Menschen, die man schon hat, sich auch zu bewegen? Das ist nämlich auch der Punkt, die haben ja auch Gewohnheiten. Aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst, erstmal die binden und mit denen die Arbeitgebermarke mal besprechen, mit den Menschen, die da sind. Und es gibt aus meinem Leben ein ganz tolles Beispiel, das sind die Masson-Friseure, mit dessen Vorstandsvorsitzenden Michael Junge ich auch Arbeitskultur in der Friseurbranche mache. Und wir haben im letzten Jahr in dem Unternehmen 15 Menschen eingestellt in der Friseurbranche. Und das ohne, dass jemals irgendwo stand, wir suchen Leute, sondern nur, weil die Menschen, die da sind, die neue Arbeitskultur so leben, genießen und einfach auch vor allem wahrnehmen, dass sie das nach außen erzählen und damit magnetisch sind für neue Kräfte. Und diese Woche waren auch schon wieder zwei Vorstellungsgespräche. Also das ist einfach
super cool, geil.
Ne? Ja. So, und das macht richtig Spaß. Und das hat aber was damit zu tun, wie nehmen die Mitarbeitenden ihr eigenes Unternehmen als Arbeitgebermarke, um jetzt mal zu dem Wort zu wechseln, wahr? Und wie ist denn das so bei, also woran macht man das denn fest, wie ein Mitarbeiter sein eigenes Arbeitsumfeld gerade wahrnimmt?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht mutmaßen und uns als Unternehmer, Unternehmerinnen mit unserem Führungskreis in einem stillen Kämmerchen einsperren und sagen, wir erschließen uns jetzt einfach, wie wir gerade wahrgenommen werden. Aus einzelnen Situationen mit Mitarbeitenden, aus der persönlichen Wahrnehmung. Das ist genau der falsche Weg. Deswegen, mein Appell ist immer, sprecht mit den Leuten. Recht mit den Leuten, wie werden die Arbeitgebermarke, wie wird die gerade wahrgenommen? Und da haben wir auch bei Philoneos ein cooles Tool entwickelt, das People and Culture Canvas. Ich glaube, ich hatte das dir vorher auch schon mal erzählt.
Du hast es uns kurz erwähnt tatsächlich, genau. Ist schon auf meinem Zettel gelandet. Was ist denn das? Genau. People and Culture Canvas.
Genau, im Prinzip, wenn man einen Kundenmarken aufbaut, da hat man ja dieses klassische BWL Business Model Canvas, ja, wo man sagt, hey, mein zentrales Werteversprechen, was ich einem Kunden auf dem Weg mitgeben kann? Wie kriege ich dieses Werteversprechen an den Kunden? Wer ist eigentlich mein Kunde? Was sind meine Key Activities? Was mache ich eigentlich, um mein Werteversprechen rauszubringen und so weiter?
Hat niedlich dir zuzuhören, weil du bist so voll in der anderen Welt. Muss ich kurz bremsen, tut mir leid. Canvas. Also People, Menschen. Genau. Culture, Kultur. Und Canvas?
Was Canvas ist im Prinzip, kannst du dir vorstellen, wie ein Template, ein Arbeitsblatt. Also im Prinzip ist das ein Arbeitsblatt, wo verschiedene Fragen aus verschiedenen Bereichen draufstehen. Und wir haben in diesem People and Culture Canvas, haben wir, lass mich kurz rechnen, 7 Abteilungen. Genau. Ja. Und das baut sich, diese Abteilungen bauen sich im Prinzip als gesamte Arbeitgebermarke auf. Also wir beschäftigen uns in einem Abteil mit den Basics. Gehalt, Urlaubsstruktur und so weiter und so fort. Freizeitregelungen, flexible Arbeitszeit und so weiter und so fort. Zweiten beschäftigen wir uns mit Benefits. Das heißt, was bieten wir eigentlich an monetären und nicht monetären Benefits an, die über das Gehalt, über die ganzen Basics sozusagen hinausgehen. Schauen uns an, wie sind die Werte in dem Unternehmen, wie ist die Gemeinschaft im Unternehmen, was gibt es für Weiterentwicklungsmöglichkeiten, was ist vielleicht die Fürsorge, also wie kümmert man sich dann noch um die Familien oder Freunde oder was auch immer von den Mitarbeitenden und dann am Schluss noch, was ist unser Impact eigentlich auf Natur und Gesellschaft. Und dieses Tool geben wir dann oft auch Unternehmern und Unternehmerinnen mit an die Hand und sagen zu ihnen, nehmt dieses Tool mit und sprecht mit euren Mitarbeitenden. Am besten mit allen, oft nicht möglich, ja, weil es oft zu viele sind, aber dann auf jeden Fall mit einem guten repräsentativen Durchschnitt. Also wirklich von dem, der schon 30 Jahre im Unternehmen dabei ist, zu dem Praktikanten oder Praktikantin. Nehmt da alle mit an Bord, männlich, weiblich, Herkunftsland, echt egal. Und nehmt die mit, nehmt dieses Tool vielleicht auch mit und sprecht mit ihnen über eure Arbeitgebermarke. Weil genau so schafft man dann auch eine starke Arbeitgebermarke. Mhm. Genau so erschließt man sich nicht, hey, was denken vielleicht die anderen über die Arbeitgebermarke? Wo sind wir eigentlich so richtig gut? Weil was oft passiert ist zum Beispiel, dass Unternehmer auf uns zukommen und sagen, wir bieten so tolle Benefits an und was auch immer. Und am Ende sagen die Mitarbeitenden, wir haben super viele Benefits, aber von den 20 Benefits sind vielleicht 2 für mich relevant, aber noch niemand hat je mit mir gesprochen, welche Benefits ich eigentlich cool finde und welche ich überhaupt benutze. Mhm. Aber wir haben Hauptsache, wir haben 20 Benefits, die irgendwie angeboten werden. Mhm. Deswegen total mit den Mitarbeitenden sprechen und auch überlegen, wer, welcher Typ Mensch arbeitet eigentlich in meinem Unternehmen. Ja, dann da haben wir oft Unternehmer, die sagen, ja, ich weiß genau, wer meine Zielgruppe ist. Da sage ich im ersten Moment schon, Zielgruppe ist tot. Lass mal nicht mehr über Zielgruppe sprechen, lass mal über Stilgruppe sprechen.
Ja, also Stilgruppe statt Zielgruppe. Ist für einen Sachsen schon schwer auszusprechen.
Ja, genau.
Das ist ein interessanter, also sehr interessanter Aspekt. Ja, gut. Kann man da noch überlegen?
Ja, voll. Zielgruppe tot. Lass uns über Stilgruppe sprechen. Also, welcher Typ Mensch arbeitet in meinem Unternehmen und was ist diesem Typ Mensch eigentlich auch wichtig? Und durch diesen Dialog, durch diese ko-kreative Mitgestaltung, ich stehe total auf Ko-Kreation, wo man sagt, hey, wir machen das alles zusammen. Ja, ich mache das nicht für dich und du machst das nicht für mich, sondern wir machen das zusammen. Weil in dem Moment, wo wir etwas zusammen machen, entsteht mit 140-prozentiger Garantie, entsteht da was viel Cooleres, als wenn wir uns alleine irgendwie an was ransetzen oder was machen. Und vor allem für solche Themen wie Arbeitgebermarken, ja, die einfach eine Sache sind, die nicht einzelne Personen betreffen, sondern immer eine Gesamtheit.
Jakob, da muss ich ganz kurz rein, weil jetzt, ich hatte vor uns die ganze Zeit die Frage, wenn ich anfange mit Mitarbeitern zu reden, wie mache ich es, dass die, also aus deiner Sicht, wie mache ich es, dass die ehrlich sind? Mhm. Weil das hat man ja ganz oft so, man macht so eine kleine interne Studie, eine Mitarbeiterbefragung, da gibt es irgendwelche Zettel raus und es entsteht eigentlich nichts. Es entsteht eigentlich Thema Kritik jetzt aus meiner Sicht oder kritisches Hinterfragen, es entsteht vor allem das nächste Trugbild. Mhm. So. Wie kriege ich das Ehrliche hin? Jetzt hast du gerade selber schon ein bisschen die Antwort gegeben, als du gesagt hast, Co-Kreation. Aber das ist Arbeitskultur. Das ist, dass eine ganze Unternehmung lernt, wir machen das nicht nur für einen Chef und wir sind hier die Blöden, die den zweiten Ferrari für einen Chef realisieren müssen, sondern einen dritten von mir, sondern wir sind hier wirklich gefragt und es ist ein gemeinsamer Weg. Hast du da einen Gedanken, hast du da den großen Hebel, den wir alle suchen, wie das funktioniert, dass man die Menschen wirklich ins Boot nicht mal reinzieht, sondern dass die freiwillig einsteigen und sagen, obwohl ich schon 20 Jahre da bin, obwohl ich auch vielleicht schon 15 Mal schwer enttäuscht wurde, weil mich wieder keiner gefragt hat, jetzt glaube ich, jetzt gehe ich mal ein Stück wieder mit. Hast du da einen Gedanken zu?
Ja, großen Hebel, Weiß ich nicht. Glaube ich, habe ich auch nicht. Also wenn ihn jemand von euch gefunden hat, bitte sagt mir Bescheid.
Ja, genau. Ich steige ein ins Geschäft.
Genau, ich bin sehr, sehr gewillt, erstens drüber zu lernen und zweitens dann da auch mitzumachen. Sonst, was du beschreibst, auch Arbeitskultur. Arbeitskultur ist nie ein Sprint, sondern eher ein Marathon. Mhm. Und man darf auch nicht erwarten, dass wenn man einmal eine Aktion macht, dass alle Mitarbeitende aufspringen und sagen, ja, yeah, jetzt machen wir das. Und dann ist der Sprint zu Ende und dann passiert nichts danach. Deswegen eine große Frage, die ich auch immer wirklich dann stelle, ist, meinst du es ernst? Schön. Meinst du es ernst, was du gerade machst in zum Beispiel puncto Arbeitgeberattraktivität in deiner Arbeitgebermarke? Toll. Machst du das jetzt wirklich nur, um mal irgendwas zu machen, ja, weil es halt gerade schick ist, in seine Arbeitgebermarke zu investieren, in die Arbeitskultur des Unternehmens auch zu investieren? Oder meinst du es wirklich ernst? Wenn du eine Mitarbeiterbefragung rausschickst, ja, im besten Falle natürlich anonym immer, also die anonyme Beantwortung der Mitarbeiterbefragung, dass man da auch wirklich ehrlich sein kann, meinst du es ernst, dass du die dann wirklich auswertest und handelst aufgrund der Ergebnisse? Oder ist es einfach nur für dich mal zu sehen, ja, okay, das läuft gut, das läuft nicht gut und ja, gut, jetzt machen wir genauso weiter wie davor. Also meinst du es ernst? Und wenn die Unternehmer und Unternehmerinnen die Frage mit Ja beantworten, dann sage ich, und jetzt machen wir das Ganze kreativ. Mhm. Und da ist es kein Sprint, sondern ein Marathon. Mhm. Das ist es mal, man fängt an, mit den Leuten zu quatschen. Ja, am besten nicht in einer 1-1-Situation, sondern zum Beispiel in irgendeiner Gruppe. Dass man sagt, man lädt mal diesen repräsentativen Durchschnitt im Unternehmen ein und sagt, wir beschäftigen uns heute einen Tag lang wirklich mal mit uns selber. Mit uns als Unternehmen, mit unserer Arbeitskultur, mit unserer Arbeitgebermarke, mit unserer Arbeitgeberattraktivität. Was läuft gut? Was läuft aber auch ehrlich einfach nicht gut? Und dieses ehrlich nicht gut, da kommen wir wieder zu dem, meinst du es ernst, wo man dann sagt, okay, klar kann man nicht von heute auf morgen alles von weiß auf schwarz ändern oder von schwarz auf weiß oder alles irgendwie bunt machen. Mhm. Aber es muss einfach bei den Mitarbeitenden ankommen, hey, wenn ich Feedback gebe und wenn ich tatsächlich auch meine Zeit opfere, die ich genauso mit meiner Passion verbringen könnte. Ja, also das ist ja nicht jeder Mitarbeitende, der arbeitet passioniert an der Arbeitgebermarke mit. Ja. Sondern, und das ist auch schwierig für manche Mitarbeitende, dann einfach über den Schatten zu springen und mal anzusprechen, was wünsche ich mir eigentlich? Vor allem, wenn man noch nie davor gefragt wurde. Und ja, genau, diesen Marathon gehen, diesen langen Atem haben. Im Prinzip ist es, die Arbeitskultur zu ändern, das ist ein ewiger Veränderungsprozess. Und der ist nie abgeschlossen. Selbst wenn man denkt, jetzt hat man es geschafft, kann es gleich wieder von vorne anfangen.
Jakob, super gut, super gut. Es gibt einen Glaubenssatz in meinem Leben, das ist der behinderndste, den ich je hatte. Und Gott sei Dank bin ich ihn los. Ich weiß gar nicht, wo von der Oma kam oder doch, ich würde es schon sagen, von der Oma.
Also ein Päckchen kriegt man immer mit, ne?
Ja, also genau. Und das hast du halt leider richtig an Bord dann, das Ding. Und sie hat mal gesagt, der Mensch ändert sich nicht. Und das stimmt halt so gar nicht. Also in jeder Sekunde ändern wir uns und das Gespräch mit dir heute ändert ja mich. Ne? Also ich nehme mir Inspiration daraus, ich bekomme was. Das ist nicht immer der 180-Grad-Wandel. Aber das finde ich ganz toll, dass du sagst, das endet ja nicht. So, weil die Menschen sich entwickeln und die Menschen haben ja auch noch ein anderes Umfeld. Du hast vorhin schon mal Freunde, Familie angesprochen. Ne? Da muss nur irgendwas passieren. Selber kenne ich das gerade. Trennung, ne? So nach vielen Jahren Ehe. Und wo du einfach denkst, ja klar, macht das was mit dir. Und zwar richtig, richtig viel. Also das richtet im Grunde dein ganzes Leben, dein ganzes Mindset kriegt eine ganz neue Richtung. Und da das zu akzeptieren, dass dann damit nicht fertig ist, finde ich total gut. Jetzt ist gleichzeitig der Punkt, dass viele Unternehmen jetzt, wo die Mitarbeitersituation so schwierig ist, Stress haben. Und jetzt muss es ja passieren. Aber Arbeitskultur, Mitarbeiternähe, Mitarbeiterbindung, Wahrhaftigkeit, sodass du vielleicht eine Mitarbeiterumfrage gar nicht anonym machen musst, sondern mit Namen und trotzdem alle ehrlich antworten. Das wäre mal was. Ja, das wäre nicht schlecht. Und wie schafft man das denn dann schnell?
Ich glaube, wenn man
cool, jetzt schüttelt er schon den Kopf, ne?
Ja, genau. Gleich nein.
Gleich nein, ja, aber danke.
Nein, ich glaube, es gibt so einen Mittelweg. Ich glaube, wenn man jetzt den Anspruch hat, gleich schnell was zu machen, das ist ja genauso wie, ich meine, wir alle kennen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt was haben, wir wollen jetzt kreativ sein, das ist der Moment, in dem du am wenigsten kreativ bist. Ja, dann bist du kreativ, wenn du, keine Ahnung, einkaufen gehst, unter der Dusche stehst, was auch immer machst. In den Momenten, wo du eigentlich nicht kreativ sein willst, da bist du dann kreativ. Und das ist das Gleiche auch bei der Arbeitgebermarke, wo du sagst, wenn ich jetzt übers Knie was brechen will und was ändern will, dann änderst du nicht das, was du eigentlich ändern solltest. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, den Prozess wirklich als Marathon zu sehen, den Prozess der Veränderung der Arbeitskultur, den Prozess der Weiterentwicklung, der Zukunftsfähigkeit der Arbeitgebermarke auch als Marathon zu sehen. Aber diesen Marathon kannst du auch in verschiedenen Tempostufen absolvieren. Wenn du den Marathon losläufst, dann läufst du tendenziell wahrscheinlich den ersten Kilometer einfach ein bisschen schneller, ne? Ein bisschen noch frisch. Und beim zweiten Kilometer hast du dein Pulver schon verschossen und wirst ein bisschen langsamer. Und beim fünften hast du irgendwie, bekommst du dann langsam deinen Läufer hoch und kannst wieder ein bisschen schneller werden. Und ich glaube, genau das in dem Sinnbild würde ich auch sagen, können wir auch Sachen umsetzen in Richtung Arbeitskultur, in diesem Veränderungsprozess oder Arbeitgebermarke. Und da empfehle ich immer, einen coolen Mittelweg zu wählen, so ein Potpourri an Maßnahmen zu schnüren. Ein Potpourri an Maßnahmen, wo du sagst, du hast ein paar Quick Wins dabei, also so kleine Stellschrauben, die du einfach fix drehen kannst, wo du sagst, das ist sowas wie von heute auf morgen kriegt jeder einen Urlaubstag mehr. Oder was sind andere Sachen? Keine Ahnung, jeder darf in der Arbeitszeit zwei, drei Freunden die Haare schneiden.
Flexi-Tage und Co. Ne? Also
Oder
da gibt es
Flexi-Tage und so
Möglichkeiten.
weiter. Also ganz kleine Stellschrauben, wo du sagst, okay, die drehst du und es hat gleich einen Impact, ja, irgendwie einen Einfluss auf die Arbeitskultur, auf die Arbeitsmotivation, auf die positiv wahrgenommene Arbeitgebermarke und gleichzeitig sich nicht aber nur auch auf diese Quick Wins zu fokussieren, sondern gleichzeitig mit den Quick Wins auch langfristige Initiativen, strategische Initiativen zur Steigerung der Arbeitskultur, zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, der Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke zu schnüren. Und durch dieses Potpourri, glaube ich, kommt man ganz gut durch den Marathon, weil man eben diese Sprintphasen mit den Quick Wins hat, weil man auf der anderen Seite aber auch diese langen Initiativen hat, wo man sagt, okay, die gehen vielleicht ein Stückchen langsamer, haben aber dafür trotzdem eine große Auswirkung. Das, was ich vorher gesagt habe, Kilometer 4 oder Kilometer 2 bis 4 läuft man ein bisschen langsamer, aber dann kommt man auf seinen Läufer hoch im Kilometer 5 und dann das ist genau da, wo die Maßnahmen dann anfangen, irgendwie auch zu wirken. Und die Mitarbeitenden sehen aber das, was passiert durch diese Quick Wins und sind nicht frustriert, weil man sich nur auf lange Initiativen fokussiert hat und einfach faktisch zum Beispiel nach so einem Workshop, nach einer Befragung oder was auch immer nichts passiert. Und dieses Potpourri ist für mich der Erfolgsschlüssel zu einem guten Prozess in puncto Kultur, Arbeitgebermarke.
Das finde ich sehr schön. Ich hatte gerade so ein Bild von so einem langen Wanderweg, den man so auf so einem Alpenhang sieht, ne? So ein begeisterter Mountainbiker. Und das ist dann so dieser Trail, du siehst ihn aus der Ferne und denkst, was für ein schöner Weg. Aber der richtig spaßige Aspekt ist ja erst, wenn du drin bist im Weg, weil dann kommen ja die Sprünge, dann sind ja die Wurzeln, dann sind ja die Blöcke drin, ne? Wo du dann den Spaß dann auch hast an der Selbsterfahrung etc. Jetzt hast du gerade Quick Wins und Verbesserung der Arbeitskultur gesagt als langfristiger Prozess. Und in mir geht eine rote Lampe an, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die Arbeitgeber dann es ganz gemütlich machen. So, also da gibt es dann die 4-Tage-Woche und dann wird noch, dann gibt es einen Sondertag Urlaub und dann gibt es Flexitage und alles wird gut und fein gemacht und das Bett für den Mitarbeitenden wird immer wärmer und kuscheliger. Und mir fehlt dann manchmal die Gegenseite, diese Basis der wirtschaftlichen Existenz. Also wir können es uns allen schön machen, wir wollen ja Mitarbeiter haben, aber wir wollen ja eigentlich auch Mitarbeiter haben, die trotzdem intrinsisch motiviert, ja, Flamme geben, die dabei sind, die voller Enthusiasmus sind und trotzdem ja noch die Wirtschaftlichkeit auch entwickeln. Wie siehst denn du das? Dieses, wir suchen mit allen Mitteln und wollen die Allerbesten sein, aber wir wollen ja trotzdem noch was bewegen. Also wir brauchen keine gemütlichen Leute, die es geil finden. Wir brauchen Menschen, die ja trotzdem noch was wollen.
Ja, ich glaube, also ich habe zwei Punkte dazu. Das eine ist, ich gebe dir total recht, das ist ein wahnsinniges Spannungsfeld. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld lässt sich durch zwei Sachen lösen. Das eine ist, wir wollen ja kein warmes Bettchen machen, sondern wir wollen im Prinzip die Arbeit genauso angenehm machen, dass sie einfach Spaß macht. Dass sie, also das, was ich vorher meinte, die Hürden abbauen. Die Hürden, dass es lästig ist. So, dass man tatsächlich sagt, ich kann meine intrinsischen Passion, meiner Motivation freien Lauf lassen. Das ist für mich Arbeitgeberattraktivität und coole Arbeitskultur. Ist nicht ein warmes Bettchen machen, sondern eine bestmögliche Arbeit ermöglichen. Und da ist es so, dass ich sag mal, dass das Bettchen nicht das Bettchen ist, sondern dass man eher sagt, man integriert ja Lebensaspekte in die Arbeit und Arbeitsaspekte ins Leben. Und das, was früher hier als Work-Life-Balance gehandelt wurde, also dass man sagt, okay, ich habe irgendwie zwei Säulen, die muss ich ausbalancieren, sodass sie irgendwie koexistieren können, völliger Humbug, meines Erachtens. Und ist für mich auch ein bisschen ausgestorben. Ich rede mittlerweile immer von Arbeits-, Lebens-, Work-Life-Integration statt Work-Life-Balance. Also, dass wir kein warmes Bettchen schaffen, sondern dass wir eine möglichst passable, gute Integration zwischen Leben und Arbeit hinbekommen. Also dieses Work-Life-Integration, Work-Life-Blending sagen da auch manche dazu.
Das ist Work-Life-Symbiose.
Genau, Symbiose, perfekt. Drittes Wort für mich gelernt, das schreibe ich mir gleich auf.
Das sage ich auch immer.
Nein, das ist super. Und das ist für mich, ich sag mal, das in Anführungszeichen warme Bettchen ist, das zu ermöglichen. Und den zweiten Punkt, den ich noch bringen wollte, ist, also das warme Bettchen führt nicht dazu für mich im Optimalfall, dass die Arbeitnehmer sich jetzt in ein gemachtes Nest setzen und sagen, okay, danke, jetzt muss ich ja nicht mehr arbeiten, sondern im Prinzip, dass sie sagen, geil, jetzt kann ich meine intrinsische Motivation endlich vollen Lauf lassen, weil ich keine lästigen Hürden mehr habe, die irgendwie mir das Arbeitsleben schwer machen oder sogar das normale Leben schwer machen, weil keine Work-Life-Symbiose, Integration, Blending stattfinden kann. Und auf der anderen Seite appelliere ich immer an Unternehmer, das, was ich vorher gesagt habe, dieses Co-Kreative sogar noch stärker zu integrieren, zu etablieren im Unternehmen durch Intrapreneurship.
Intrapreneur.
Okay. Intrapreneur, das heißt nicht Entrepreneur, sondern Intrapreneur, das heißt im Prinzip Unternehmer, Unternehmerin im Unternehmen. Das heißt, dass du die Mitarbeitenden einfach co-kreativ so mit dazu nimmst, dass sie eine Art Verantwortungsgefühl auch für das Unternehmen bekommen. Kann man auf ganz verschiedene Weise machen. Wir haben es vorher schon diskutiert. Was ist eigentlich dein Warum? Warum arbeitest du? Das für alle rauszuarbeiten, dass man sagt, okay, wir alle ziehen an einem Strang. Wir alle wissen, was ist unser Beitrag. Kannst du machen durch finanzielle Beteiligung der Mitarbeitenden. Dass man sagt, okay, hey, wenn es bei uns gut läuft, dann läuft es nicht nur bei mir gut und ich kann mir deinen zweiten, dritten, vierten Ferrari kaufen.
Ja, das schon ist bei vier, ja genau.
Ja genau, jetzt sind wir bei Nummer vier, Ferrari kaufen. Sondern dass du sagst, okay, wenn ihr euch alle richtig ins Zeug legt, dann profitieren nicht nur ich als Chef, sondern dann profitieren wir alle. Ja, weil Beispiel Mitarbeiterbeteiligung am finanziellen Erfolg, wenn wir was ausschütten, genauso beteiligt sein. Das heißt, da diese Unternehmer, Unternehmerinnen im Unternehmen, Intrapreneurship-Kultur zu schaffen, wo jeder so ein Gefühl der, so ein Sense of Belonging, ja, also so ein Gefühl, dazu zu gehören. Zu dem. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Hebel in Mitarbeiterbindung, weil wenn du sagst, ich arbeite nicht in einem Unternehmen, sondern ich bin Intrapreneur in dem Unternehmen, das heißt, klar, jemand anderes hat vielleicht faktisch oder rechtlich die Geschäftsführungsrolle, aber ich trage da genauso bei wie mein Chef selber, wie ich agiere als Unternehmer, Unternehmerin im Unternehmen, dann hast du da einen echt coolen Hebel, wo du dann auch, ich sag mal, den wirtschaftlichen Faktor rausziehen kannst. Ja? Also man macht nicht nur Arbeitskultur und Arbeitgeberattraktivität, sondern man motiviert die Mitarbeitenden auch wirtschaftlich zu handeln, zu agieren und dazu beteiligen.
Mein Bild dazu ist, dass die Friseure eigentlich wie Eigenständige im Schutz eines Unternehmens agieren. Ja. Das sind eben nicht Unternehmer mit dem ganzen Scheiß, Entschuldigung, den man damit ja auch an der Backe hat, also Steuer und Co., ne? Sondern sie sind im Schutz eines Unternehmensmantels, ne? Und können trotzdem eigenständig sein und ihr eigenes Arbeitsleben kreieren und gestalten. Bei Friseuren sage ich zum Schluss auch immer, wenn ihr ehrlich seid, sind das eure Kunden. Das sind nicht die Kunden des Unternehmens schon gar nicht und nicht die Kunden des Salons, sondern die Friseurkunden sind eigentlich genau auf dich, Claudia zum Beispiel, fixiert. Du bist das Produkt, was sie wollen. Und wenn du 3 Meter weiter in einen anderen Laden gehen würdest, würden die einfach alle mitkommen, also zumindest zum hohen Prozentsatz. Ne?
Ja.
Und dann ist es ja wie ein kleines eigenständiges Unternehmen im Schutz dieses großen Unternehmens. Ne? So, ich muss auf die Uhr gucken, Jakob. Wir sind sehr gut unterwegs vom Feinsten. Ich gucke auf meinen Zettel als nächstes. Du hast gerade schon gesagt, was bringt New Work auch für Unternehmen? Es gibt einen wirtschaftlichen Aspekt, vor allem eben Mitarbeiterbindung, was ja sehr, sehr sinnvoll ist. Mhm. Du hast gerade noch so ein Bild gehabt, da gehe ich nochmal drauf. Alles für den Chef. Das sind wir im Bereich der klassischen Hierarchiepyramide. Und das ist jetzt so ein neues Thema, stand nie auf unserem Vorbereitungszettel. Hast du eine Unternehmensorganisationsform, wo du sagst, das fetzt mir? Also ich denke gerade dran, Holokratie, Selbstorganisation, Soziokratie. Wie gesagt, jetzt nicht vorbereitet, ne? Aber ich bin totaler Soziokratie-Fan. Gibt es bei dir da was, wo du sagst, die Hierarchie, klar, bei Bundeswehr und Co. macht das total Sinn, ne? Es macht auch in manchen Unternehmen, es braucht ja immer einen Entscheider zum Schluss, ja doch, weil wir Menschen halt auch psychologisch so gestrickt sind, wie wir gestrickt sind. Aber es gibt ja doch Varianten. Hast du da ein Bild dazu oder einen Gedanken dazu?
Ja, also ich sag, irgendeine Form der Hierarchie braucht es schon, weil sonst fühlt sich niemand verantwortlich. Weil sonst ist es irgendwie, alle arbeiten nebenher und alle gehen in ganz verschiedene Richtungen und was auch immer. Sondern irgendeine Form der Organisation braucht es schon. Ich bin aber ein wahnsinniger Freund von sehr flachen Hierarchien bis hin zu fast keine Hierarchien. Ne? Also nur das aller Nötigste an Hierarchie. Und was mir super gut gefällt, ist, wenn man jetzt auch größere Unternehmen hat, die verschiedene Abteilungen haben, dass die sich natürlich in diesen Abteilungen organisieren, ja, also wie in so Circles organisieren, dass diese Circles sich aber auch miteinander austauschen. Weil was wir sonst oft in Unternehmen haben, sind ja klassische Säulen. Ne? Da gibt es die Marketingabteilung.
Dann Silos.
Genau, die klassischen Silos. Ja, Silo-Denken, und zwischen den Silos ist absolut kein Austausch. Und da gehe ich wieder hin zu diesem Co-Kreativen, was ich vorher schon angesprochen habe. Dieser Austausch zwischen diesen Silos ist wahnsinnig wichtig. Und das kann zwischen Individuen stattfinden, das kann aber auch zum Beispiel zwischen Führungskräften innerhalb dieser Silos stattfinden. Also, dass sich die sozusagen in Boards organisieren. Also, wenn man sich das vorstellt, wie ganz viele verschiedene Kreise, das sind alles die Abteilungen, und die organisieren sich in einem Board mit teilweise Leuten dann in einem inneren Kreis, und dann gibt es noch irgendwie noch einen weiteren inneren Kreis, und das ist dann die Unternehmensführung. Und das ist mein Thema, was mich auch begeistert, ist Unternehmen, die einfach wahnsinnig viel Austausch haben. Weil das Marketing kann von der Produktion lernen und die Produktion kann von der Buchhaltung vielleicht was lernen. Und vice versa kann die Buchhaltung wiederum vom Marketing was lernen. Und dieser Austausch ist so befruchtend, und viele Unternehmen machen es viel zu wenig. Das heißt, Organisationsstrukturen schaffen, wo in Boards, in Runden, in was auch immer dieser Austausch stattfinden kann und diese Co-Kreation, diese Weiterentwicklung stattfinden kann. Das sind Organisationsformen, wo ich sage, die sind einfach zukunftsfähig, und da entsteht auch wirklich cooler Scheiß.
Ja, cooler Scheiß. Ich habe gerade das Bild sehr gemocht, weil es aber auch in der Soziokratie nah dran war mit diesen Zirkeln und Kreisen und in der Mitte. Also auch hier nochmal zurückspulen, 3 Minuten war ein gutes Bild. Und ich würde unter dieses Bild gern den Sinnteppich drunter legen.
Ja.
Ne? Also wofür machen wir das eigentlich alles zusammen? Was ist unser gemeinsamer Anreiz, wo wir zu großen Teilen drauf einzahlen können? Nicht jedes Interesse ist in jedem Menschen immer gleich ausgeprägt. Aber den Sinnteppich da noch unten drunter, und dann haben wir, glaube ich, eine ganz geile, dynamische, nicht mal mehr Organisation, sondern dann wird es fast von der Organisation auch zum Organismus. Ne?
Es ist so, ja.
Wo ein Lebendigkeit Organismus entsteht.
Sich dann immer wieder selber befruchtet, weiterentwickelt. Wo neue Sachen wachsen, wo vielleicht aber auch andere Sachen wieder absterben. Ja, also die klassische, man kann sich vorstellen, so ein bisschen wie auch in der Natur eine Pflanze, ja, wo man sagt, okay, man hat einen Stamm und dann wächst da ein neues Blatt. Das Blatt geht dafür irgendwie kaputt, was ja auch völlig normal ist und völlig in Ordnung ist. Ich sage immer, eigentlich sollten alle Unternehmen, egal welcher Größe, ein Hospiz auch einführen. Ein Hospiz für Business, beziehungsweise auch Business Practices, also für Produkte, aber auch für Arbeitsweisen, wo man sagt, nicht alles hat irgendwie Fortbestand, sondern teilweise erkennen wir, boah, das hat einfach keinen Fortbestand mehr, okay, aber wir brauchen es noch, da sind auch teilweise noch Leute drin, lass uns mal ein Hospiz für in unserem Unternehmen einstellen, wo Business, Produkte, wo Leistungen, wo vielleicht dann auch einfach ja, Prozesse oder was auch immer hin verschoben werden, die dann so langsam ausfaden und dann wie im Hospiz eigentlich, ja, also blödes Bild, aber sterben, ja?
Ja, nee, es ist gar nicht ein blödes Bild. Das ist ein sehr, sehr passendes Bild. Natürlich hat das Drama das Ding, aber das, also was für ein guter Gedanke zu sagen, wertschätzend, wohlwollend rückblickend, lassen wir Dinge gehen. Weil das ist ja ganz oft, dass wir so Bewahrerqualitäten oder Bewahrerphänomene fast schon haben im Unternehmen, dass es einfach nie losgelassen wird. Und dann hast du da einen riesen Rattenschwanz von Dingen. Und wenn du die einfach wegkattest und ach, weg, das brauchen wir nicht mehr, den Scheiß, so, ne? Dann hast du natürlich totale Verletzungen und das ist alles nur schwer und anstrengend und überhaupt nicht wertschätzend, sind wir bei dem Wort wieder. Ich finde das total, total cooles Bild. Also nochmal zum Schluss, und Hospiz für eben auch Prozesse ausfehlen lassen.
Ist gut. Und dann auf der anderen Seite, der Gegenpol zum Hospiz ist im Prinzip, im Englischen heißt das so Department of Transition, ja, also irgendwie Abteilung des Übergangs. Mhm. Das heißt, diese Abteilung des Übergangs, die streckt so ein bisschen die Fühler nach außen um. Also wenn wir beim Organismus bleiben, das ist so die Abteilung, die irgendwie mit der Außenwelt kommuniziert und sagt, okay, guck mal, was geht da draußen? Ist vielleicht die Erde da drüben ein bisschen grüner oder ein bisschen besser für die Pflanze jetzt? Das heißt, die schauen sich um, was kommt auf uns zu? Worauf müssen wir vielleicht auch achten in unserer Unternehmensstrategie auch? Und wo können wir uns als Organisation auch hinentwickeln? Also im Sinne der Exploration. Organisationale Ambidextrie, das heißt, wir schauen auf unser Kerngeschäft in der Exploitation und wir schauen aber auch, was geht da draußen ab, wie können wir unser Kerngeschäft weiterentwickeln, wie können wir vielleicht auch neues Geschäft entwickeln, also Exploration. Mhm. Und dann hast du da so, ich sag mal, das Ende, das Hospiz, dann hast du die ganze Organisation und dann hast du das Department of Transition, die Abteilung für Weiterentwicklung, die einfach ihre Fühler ausstreckt und das Geschäft so weiterentwickelt, dass es tatsächlich auch zukunftsfähig bleiben kann.
Schönes Bild. Jakob, ich hätte noch so 2, 3 Fragen, runde jetzt aber ab.
Okay.
Ich runde ab mit einer Challenge-Frage. Mhm. Wir haben jetzt den ganzen Podcast-Episode über ganz viel davon gesprochen, im Gespräch zu sein mit den Menschen, Zeit in diese Arbeitskultur zu investieren. Und ich höre in meinem Hinterkopf Unternehmer schreien, wenn die alle jetzt nur noch miteinander reden, die sollen doch arbeiten. Mhm. Hast du da noch einen Gedanken für uns alle? So eine flammende Rede für, los, gibt der Sache Raum. Lasst den Raum, es möge sich erstmal vielleicht unproduktiv anfühlen, aber, und jetzt bist du dran.
Aber. In dem Moment, wo man tatsächlich anfängt, dafür Raum zu geben, minimiert man ja auch den Flurfunk, den unstrukturierten Austausch, den wir quatschen irgendwo oder verquatschen uns während unserer Arbeitszeit genau in solchen Themen. In dem Moment, wo man das Ganze strukturiert und sagt, wir beschäftigen uns jetzt wirklich an einem Tag mal dediziert mit dieser Thematik, minimiert man ja auch das Gequatsche, das unstrukturiert irgendwie so ablaufen könnte. Das heißt, in dem Moment, wo man dann tatsächlich sagt, heute nehmen wir uns alle einen Tag raus, auch Arbeitszeit, ja, und reden wirklich über das Thema, in dem Moment minimiert man die 80 Tage, die danach folgen, die eine Stunde an 80 Tagen, die danach folgen und auch über dieses Thema rausgequatscht wird. Deswegen mein Appell, schafft strukturierte Räume dafür, wirklich dedizierte Räume, wo man sagt, ich gebe euch jetzt die Zeit, ja, das ist Arbeitszeit, ja, das tut auch wirtschaftlich definitiv weh, aber es tut noch mehr wirtschaftlich weh, wenn wir in Zukunft Leute verlieren, ja, Mitarbeiterbindung und vor allem auch keine Leute mehr finden, ja, also Mitarbeiterakquirierung auch irgendwie.
Jakob, nehme ich als flammende Rede und das können sich alle nochmal anhören, ein gutes Wort zum Ende.
Das.
3 schnelle Fragen zum Schluss, die bekommen alle Gäste. Kurz sage ich aber vorher noch tausend Dank, dass du so tief hast gucken lassen, dass du auch in unserem Gespräch jetzt hier so schnell umgesprungen bist, weil ich habe dich jetzt schon an einigen Stellen etwas gechallenged sozusagen, weil unvorbereitet das sind Gespräche, wie ich sie mag, dass man einfach auch in den Themen mal springt und einfach das, was in dem Moment da ist an Energie und wo ich dann denke, ach, das ist schon spannend, dass ich das dann auch fragen kann und danke, dass du antworten konntest. Richtig, richtig gut. Merci.
Immer. Mir hat es wahnsinnige Freude gemacht. Ich könnte noch 1,5 bis 3 Stunden weiter quatschen.
Könntest noch. Sehr gut. Dann lass uns das irgendwann fortsetzen.
Sehr gerne.
Vielleicht bei Jakob, 3 schnelle Fragen zum Schluss. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ich bin, wie ich anfangs gesagt habe, sehr neugierig und springe sehr gerne auf schnelle Sachen oder auf neue Sachen schnell auf. Was mein Thema dann aber ist, dass ich, sobald die Sachen dann irgendwie gewohnt für mich sind, dass ich dann nicht mehr so riesiges Interesse daran habe. Weil ich sage, ah, guck mal, da hinten ist ja noch was Neues. Und was ich gerade lerne, ist, diese Sachen weiterzuentwickeln und die Schönheit von bereits Bestehenden zu entdecken. Weil dieses bereits Bestehende kann ja auch weiterentwickelt werden. Und da bin ich dran, dass ich sage, okay, die Schönheit von bereits Bestehendem und die Weiterentwicklung und dieses Weiterausrollen und dieses Flamme und Feuer erhalten in dieser Tradition, da bin ich gerade dran, das auszubauen, das weiterzuentwickeln und für mich vor allem freudig zu machen.
Machst du mich kurz sprachlos? Hat einen Aspekt. Und der Aspekt ist, dass viele Unternehmer, die ich kenne, seit 20 Jahren an den Dingen rumwerkeln und ich manchmal auch so eine Frustration sehe. Und jetzt sagst du, dass du dahin, das Schöne im Bestehenden zu sehen, ist ja auch eine Frage, mit welcher Brille schaue ich drauf?
Ja.
Und sich vielleicht auch da mal wieder Zeit zu nehmen, um seine eigene intrinsische Motivation wieder zu entdecken als Unternehmer und zu sagen, was haben wir hier eigentlich? Was ist schon alles da? Was haben wir Schönes? Was sehen wir noch für Potenzial auch? Und nicht so im Mangel zu denken. Also das war jetzt eine überraschende Antwort von dir. Musste ich jetzt noch dazu erwähnen. Zweite schnelle Frage an dich. Was denken Menschen über dich, was gar nicht stimmt?
Vor genau so einer Frage habe ich mich gefürchtet.
Ja, komm, sie stand auf dem Zettel vorher, also bitte.
Ja, genau so eine Frage habe ich mich gefürchtet. Ich finde die immer total schwierig zu beantworten. Und das ist ja, ich sag mal, die Paradefrage im Bewerbungsgespräch, wo man dann sagt, oh, ich bin Perfektionist.
Nix. Genau.
Und deswegen, ich glaube, ich kann die Frage gar nicht beantworten, weil ich bin ein wahnsinnig direkter Mensch und mir kann man auch meine Emotionen, die ich gegenüber einer Aussage, einer Thematik, einem Gespräch und was auch immer habe, kann man sehr, sehr leicht im Gesicht ablesen. Also wenn mich was begeistert, bin ich total am Strahlen. Wenn mich was nervt, gucke ich auch genervt. Und wenn mich was ärgert, bin ich auch einfach ärgerlich im Gesicht. Und deswegen gibt es gar nicht, glaube ich, so viele Dinge, die Menschen über mich denken, die gar nicht stimmen, weil ich einfach sehr transparent bin mit meinen Emotionen und mit meinem Gesagten.
Die Körpersprache sagt immer,
ja,
was du meinst.
Ja, genau, total.
Vielen Dank. Und dann hast du jetzt noch den letzten freien Wunsch, den letzten klingt auch hart, ne? Aber du hast einen Wunsch frei, ich bin die gute Fee. Okay. Was wünschst du dir für die Arbeitswelt?
Ein Miteinander. In der Arbeitswelt haben wir so viel Geplänkel, Babyboomer gegen Gen Z, Gen X, Millennials in der Mitte irgendwo verloren. Jeder denkt irgendwie so ein bisschen an sich, jeder versucht auch für sich den Sinn zu maximieren, nicht nur den Sinn zu maximieren, auch, ich sag mal, den Output, den Nutzen zu maximieren. Ja. Und ich wünsche mir mehr diesen Ökosystemgedanken. Und zwar nicht nur zwischen Unternehmen, ja, dass wir alle als Unternehmen zusammenarbeiten, uns austauschen und so ein größeres Ganzes erschaffen, sondern auch vor allem im Unternehmen dieses mehr Miteinander. Dieses Co-Kreative, wie cool ist es, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und ich wünsche mir generell für unsere Arbeitswelt ein mehr Miteinander, ein konstruktives Miteinander, ein fruchtvoller Austausch, eine fruchtvolle Weiterentwicklung für wirklich eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit.
Ich sage vielen Dank, Jakob. Das sind tolle Schlussworte, gelten für alle Branchen. Freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich und für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Thomas, tausend Dank dir. Das hat mir große Freude bereitet und wir bleiben in Kontakt.
Danke. Mit Freude gern. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stop-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön.